Hallo Lotti.
Hallo Lilith. Ich weiß nicht, ob wir dazu sagen müssen, der Podcast, oder ob wir es einfach bei Plauschrausch belassen.
Hallo Lotti.
Hallo Lilith.
Na? Ja, wie ist es?
Ich entschuldige mich schon mal im Voraus für diesen schrecklichen Klang. Ich sitze in meinem neuen Wohnzimmer und welcome to the life of interior design. Ich sag mal so, es ist nicht günstig. Deswegen habe ich hier noch keine Vorhänge oder so. Aber in meinem Schlafzimmer hätte mein Mikrofon keinen Platz gehabt.
Ja, ich bin auch gespannt, ob es komisch klingen wird, weil irgendwie, ich habe einen neuen Laptop. So, ich habe jetzt endlich mal investiert und Handy, das kann ich auch gleich erzählen, weil so kann, ja wirklich, so kann ich eigentlich gleich überleiten in die Kategorie. Ich habe jetzt einen neuen Laptop und ein neues Handy, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass der neue Laptop, an dem das Mikro anders klingt, was eigentlich gar keinen Sinn ergibt, aber wir werden sehen.
Weißt du, was ja viel interessanter wäre, heute herauszufinden, das habe ich vorhin gedacht, dass wir, ich glaube, das haben wir auch schon mal erzählt, dass du ab und zu zwischendurch so schreien musst während der Aufnahmen und die Leute, die bei Plausch & Friends dabei waren schon, die wissen das, weil ich habe immer die Vermutung gehabt, dass es mit deinem alten Laptop zu tun hat. Das werden wir jetzt vielleicht rausfinden.
Das werden wir jetzt herausfinden. Du musst es für mich herausfinden, also quasi auf mich mithören, weil ich habe hier den Bildschirm ganz komisch eingeteilt. Ich kann das gar nicht sehen.
Okay.
Ja. Aber also, ich erzähle euch jetzt mal was. Mein Erwachsenenmoment diese Woche ist nämlich richtig erwachsen. Und zwar fühle ich mich einfach nur alt, weil ich habe jetzt, wie gesagt, dieses neue Handy. Und mein altes Handy, muss man dazu sagen, war, glaube ich, aus dem Jahr 2017.
Junge, das war ancient. Ich habe so krass Respekt, wie lange du mit diesem Handy rumgehangen
bist. Ich glaube, das denken voll viele. Und ich habe auch das Gefühl, ich werde so ein bisschen dafür ausgelacht. Aber es ist halt, also nicht ausgelacht, aber so, weißt du, ich komme jetzt gleich dazu. Es ist auch ein bisschen witzig. Aber ich finde halt, also 2017, das ist immer noch, keine Ahnung, rechnen, 6 Jahre her.
Bruder, das ist 6 Jahre her. Handys haben, glaube ich, immer die Regel.
Ja, deswegen, aber das ist doch so krass.
Weil ich habe nämlich mir vor 2 Jahren ein neues Handy gekauft. Das davor war auch irgendwie 3 Jahre alt oder so, glaube ich. Und da dachte ich schon so, oh, boah, krass. Und dann hatte ich aber so den Gedanken so, Alter, krass, Lilith hat ja schon viel länger ihr Handy. Und die braucht ja auch kein neues. Warum brauche ich denn jetzt ein neues und so? Und jetzt, immer wenn ich denke, mein jetziges Handy, oh Mann, ey, langsam macht's schlapp irgendwie nach 2 Jahren und ein bisschen, denke ich immer, nee, Lilith hat ihr Handy für 7 Jahre gehabt. Nee, 6.
Aber das ist so nicht. Ich hatte das ja nicht so lange. Das stimmt nicht. Es war einfach ein altes Modell, glaube ich. Ich glaube, 4 Jahre.
Okay, das hat jetzt ein bisschen meine Illusion zerstört. Da muss ich mich kurz fangen.
Ja. aber jetzt, das hatte halt voll viele Features so nicht. Und jetzt habe ich das neue. Ich verstehe das nicht. Wie geht es an? Wo drücke ich drauf? Erstmal habe ich jetzt auch einen Bildschirmrekorder. Mhm. Also ich kann ein Video von meinem Bildschirm machen. Finde ich richtig cool. Noch nicht ausprobiert, aber ich kann es machen. Dann kann ich jetzt QR-Codes mit meiner Kamera scannen und brauche keine extra App dafür. Ja, richtig cool. Genau. Und so, alle Leute, die ich das erzähle, lachen genauso wie du jetzt. Weil es wie so eine richtige Omi ist.
Oh Mann, ey.
Und den habe ich heute herausgefunden. Es hat nur noch eine Taste, halt die an der Seite, die An-Taste, ja. Es hat nicht mehr so einen Home-Button, wie mein altes hatte.
Nee, aber wo machst du lauter und leiser?
Ja, da, die Tasten auch.
Ah ja, okay.
Aber halt nicht mehr die Taste unten, weißt du? Ja, so. Ey, ganz ehrlich, bei meinem letzten Handy habe ich bewusst eins genommen mit 2 Tasten, weil immer irgendwas kaputt geht. Naja, auf jeden Fall habe ich dann heute entdeckt.
Auch noch gemacht. Da konnte man ja auch noch reisen und da konnte man auch Sand sich in der Tasse da noch verhängen.
Und dann habe ich heute entdeckt, dass wenn der Bildschirm aus ist und ich 2-mal da drauf tippe, der dann geht.
Oh, Bruder.
Oder gestern. Und ich bin so, wow, Technik nur heutzutage.
Aber ich finde das richtig lustig, weil ich habe, ich fühle mich auch in letzter Zeit oft so, weil auf meiner neuen Arbeit habe ich ein Diensthandy und allgemein muss ich auch viel irgendwie mit Apple-Produkten arbeiten und dieses Diensthandy ist eben ein iPhone.
Und richtig oft bin ich noch nicht.
Zu meiner Kollegin bin ich so, wo macht man denn das und das bei Apple? wie mache ich denn das und das? Und wenn ich nicht mal kann, dann fluche ich über diese Scheiße.
Aber, also mein Handy jetzt ist auch, ich glaube, entweder vom, ich glaube aus 2021. Also es ist auch nicht, es ist ein Neueste vom Neuesten, weil das war einfach zu teuer. Ich habe es auch gebraucht gekauft, so general überholt. Da will ich gar nicht wissen, was die ganz neuen Handys alles können.
Check ich. Ich bin auch, also ich find's auch so krass, weil Bjarne hat so ein ganz neues iPhone, also jetzt nicht mehr ganz neu, aber recht neu. Und ich dachte immer so, ja, mein Handy ist ja auch echt neu und gut unterwegs und so. Und dann gucke ich mir aber manchmal so seine Kamera an und dann im Vergleich zu meiner Kamera und es ist einfach...
Meine Kamera ist auch richtig gut jetzt, richtig gut. Cool. Die kann auch so Weitwinkel. Oh.
Eigentlich auch, aber irgendwie ist die Qualität so schlecht. Ja, aber schöner Erwachsenen-Moment. Es ist tatsächlich richtig erwachsen, weil, weiß ich nicht, ich sehe dich auch ein bisschen, dass du das Handy in der linken Hand hältst und dann mit der rechten so mit deinem Finger so, also das so ein bisschen weiter
weg. Ganz ehrlich, das ist groß. Das kann man überhaupt nicht mit einer Hand bedienen.
Du musst dich dran gewöhnen. Müssen wir mal nach der Aufnahme, es klingt ein bisschen wie mein Handy, to be honest. mein Erwachsenenmoment, es gab sehr, sehr viele, aber ich habe mir was überlegt. Ich finde, das ist eine schöne Sache, weil der ist noch nicht eingetreten, aber er muss kommen und er muss bald kommen, weil ich wohne ja jetzt, ich weiß gar nicht, ob wir, ich glaube, wir haben noch nicht aufgenommen, seitdem ich umgezogen bin.
Nur im Umzug.
Genau. Und jetzt wohne ich aber tatsächlich hier in diesem großen Palast, zwei Zimmer und hallende Wände. Und ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass ich noch gar nicht so richtig angekommen bin und dass die Nachbarn auch Teil davon sind, weil die kennen mich ja noch nicht und vielleicht sind die alle gegen mich, vielleicht bin ich viel zu laut oder vielleicht dies oder jenes. Und deswegen werde ich mich bald den Nachbarn vorstellen, einfach mal so klopfen, so, hallo, ich bin die Neue, ich wohne jetzt hier. Und davor graust es mir ein bisschen, aber ich werde das auf jeden Fall machen müssen. Erstens, weil ich weiß, how erwachsen auf mich, dass es mir danach besser gehen wird. Und zweitens, weil ich glaube, das ist da bin ich jetzt einfach in dem Alter angekommen, dass ich mal klopfe und sage, hallo, ich bin die Neue hier um die Ecke, ich bin die Lotti, pleasure to meet you. Und dann sagt meine Nachbarin, ach, wie schön, diese junge Dame, die jetzt hier wohnt, toll. So, und dann kommen wir ins Gespräch. Genau, dann sagt man sich hallo auf dem Flur. Da sehe ich mich, das wird jetzt bald kommen.
Lotti, ich glaube übrigens spätestens, wenn wir 26 werden, müssen wir die Kategorie wieder ändern. Dann wird es peinlich, über einen Erwachsenen-Moment zu reden, weil wir dann faktisch schon sehr lange erwachsen sind.
I hate to break it to you, aber das ist in 3 Monaten?
Bald.
Bis heute? Ja. Nee, übermorgen in 3 Monaten.
Ja. Ja. Krass. Naja. So weit denken wir noch nicht.
Nee.
Heute soll es hier nämlich um die Oscars gehen.
Heute machen wir mal richtig
Erwachsene-Sachen. Wow, super Überleitung. Ja, wir haben uns gedacht, wir haben lange nicht mehr über Filme gesprochen, also machen wir das heute. Ich habe eine kleine Einführung vorbereitet, nämlich am Sonntag, 12. März, da sind die Oscars. Es gibt ein paar Spitzenreiter. Am meisten Nominierungen hat Everything Everywhere All at Once. Wie kompliziert kann ein Name sein? Der hat 11 Nominierungen in, glaube ich, ungefähr allen Sparten, die es so gibt. Der hat 4 Stück im Haupt- und NebendarstellerInnen allein schon. Bester Film auch, alles so. Dann The Banshees of Inisherin, wie überhaupt spricht man das aus?
Genau, das habe ich nämlich auch in Vorbereitung auf diese Folge gefragt. Ich glaube, es ist Inisherin, weil ich dachte, ich habe immer gesagt Inisherin, aber
alle sagen. Ja, ich hätte auch Inisherin gedacht. Ja. Gut, dann gehen wir mit der Mehrheit. The Banshees of Inisherin hat 9 Nominierungen und das ist ja, wird ja auch heiß nicht diskutiert, aber heiß gepusht. Im Westen nichts Neues. Hat nämlich auch 9 Nominierungen. Und wenn ich richtig recherchiert habe, ist es damit der deutsche Film mit den meisten Oscar-Nominierungen.
Ja, und vor allem ist es doch so, dass er für bester Film nominiert ist und nicht für, also unter anderem auch, aber als, also
war auch für besser, ja, genau, nicht nur für besser internationaler ja, Film. Aber also es gab schon Filme, die auch in anderen Kategorien nominiert wurden. Irgendwie Das Boot hatte irgendwie auch 6 Oscar-Nominierungen scheinbar. Aber wie gesagt, so viele noch keiner und in echt vielen Kategorien. Ich dachte auch früher immer, dass ausländische Filme gar nicht in den anderen Kategorien nominiert werden dürfen.
Ich glaube, das war bis Parasite so.
Ah, okay. Na dann erklärt das ja einiges. Ja, das sind so die drei Top-Reiter. Wir können ja die erstmal kurz abhacken, weil eigentlich wollen wir eher über einen anderen Film reden, gell?
Genau. Der nur eine Nominierung hat, aber who cares?
Aber hast du fangen wir oben an. Everything, ja. Everywhere, All at Once. Was hast du dazu zu sagen?
Also ich finde, dass bei diesem Film der Name Programm ist. Und der Name ist, ich weiß nicht, ich glaube, ich kenne wenig Filme, wo der Titel treffender ist, weil es halt wirklich alles auf einmal überall passiert. Und ich habe den Film, ist schon sehr lange her, dass ich ihn gesehen habe. Es war Juni, also halt als er ursprünglich in den Kinos war. Und ich weiß noch, dass ich aus dem Kino gegangen bin und so war, also es war super witzig. Ich habe auch die Szenen, besonders mit diesen Kulleraugen, geliebt. Ich fand es mega funny. Und es war irgendwie zum großen Teil auch viele Ausschnitte, die man so im Traum erleben könnte, in so einem richtig abgefuckten Traum. Aber ich weiß nicht so richtig. Also ich habe auch oft gedacht, so, was das jetzt wohl bedeutet.
Ja, ich habe ehrlich gesagt, ich habe mir den geliehen auf einer Streaming-Plattform und ich habe ihn nicht zu Ende geguckt. Ich gebe es jetzt offen zu.
Okay.
Ja, ich fand den so, ich glaube, es war auch das falsche Setting, in dem ich den geguckt habe. Ich habe den halt irgendwie abends so halb im Bett, alles war dunkel, ich war irgendwie schon müde. Ich glaube, im Kino hätte ich den anders wahrgenommen.
Das wollte ich gerade sagen, weil als ich im Kino war, haben alle so krank mitgelacht und so.
Nicht? Ja. Und daheim, ich fand ihn anstrengend. Ich war sehr überfordert von dem Film und dann habe ich ihn tatsächlich nicht zu Ende geguckt. Aber ist halt auch eine Genre-Geschmackssache. Und wie gesagt, ich glaube, in einem anderen Setting hätte ich den besser gefunden. Aber es ist auf jeden Fall gut, dass der Film so viele Nominierungen hat, weil er bringt ein bisschen Diversity da rein, weil halt der Cast recht divers ist und die Asian Community irgendwie gut repräsentiert und es wird sogar Mandarin und Kantonesisch gesprochen im Film. Und das nämlich auch, ich habe herausgefunden, die Oscars sollen ab nächstem Jahr so Diversitätsregeln bekommen, das dann aber nur in der Kategorie bester Film und irgendwie gibt es dann mehrere Regeln und alle Filme, die für den besten Film nominiert werden, müssen zwei dieser Regeln erfüllen. Also zum Beispiel, entweder muss halt das Thema sich irgendwie um Minderheiten oder kurz gefasst um Minderheiten. In dem Artikel, den ich dazu gelesen habe, stand Frauen, Minderheiten und Menschen mit Behinderung. Da denke ich mir so, Frauen und Menschen mit Behinderung sind doch Minderheiten. Auch, oder nicht? Naja. Oder, also entweder thematisch muss es darum gehen, oder der Cast muss halt irgendwie diese Leute repräsentieren, oder in der Produktion müssen irgendwie 30% das repräsentieren, sowas irgendwie. Frage ich mich auch so, also an sich gut, gleichzeitig irgendwie auch schade, dass ihr extra Regeln dafür aufstellen müsst, anstatt einfach euren Horizont gleich so zu erweitern und nicht nur US-amerikanische weiße Männerfilme zu nominieren, aber...
Ja, aber also ich finde besonders...
Ich bin mal gespannt, was es bringen wird.
Mit so hinter der Kamera ziemlich wichtig, weil das bringt ja auch nochmal einen ganz anderen Blick drauf. Und es ist ja so ein bisschen so, no front, aber also die Frauenquote, das ist ja auch gut, dass es die gibt. Da hätte man natürlich auch von Anfang an sagen können, ja, warum habt ihr
denn hast du schon recht. Es gibt, also es wurde 2020 beschlossen und es soll halt erst ab nächstem Jahr eingeführt werden, denn ich frage mich halt, warum?
Vielleicht, weil es schon bis dahin alles klar ist, wer dann so nominiert wird und bla sowas.
Oder vielleicht auch, weil dann damit die Filme, die in der Zeit noch gedreht werden, gleich das quasi umsetzen können. Ja. Vielleicht war es auch so gedacht. Naja, ich bin mal gespannt.
Ich würde noch zusammen zu Everything Everywhere All at Once mit dieser Repräsentation. Ich fand es auch sehr interessant, vielleicht, ist jetzt keine Empfehlung oder so, aber es hat mich auch so ein bisschen daran erinnert, ich weiß nicht, ob du diese Podcast-Produktion oder Kurz-Miniserie, Mini-Doku-Serie von der ARD geguckt hast, unter Allmanns hieß die. Und da ging es super viel um sogenannte GastarbeiterInnen in Deutschland. Und da hatte ich irgendwie auch das Gefühl bei Everything Everywhere All at Once, dass das da irgendwie ganz gut aufgegriffen wird, weil es ja, wenn ich mich recht erinnere, geht es unter anderem um eine recht schlechte Mutter-Tochter-Beziehung, die deswegen so leidet, weil die Mutter ja eigentlich die ganze Zeit am Arbeiten ist in einem Wäschesalon, den sie hat, gemeinsam mit ihrem Mann. Und deswegen gar keine Zeit für die Tochter hat. Und
ja, ich finde, das ist irgendwie sowas,
eine sehr, sehr krasse Thematik, weil ja auch die Rechten irgendwie immer sind so, oh ja, und alle sind so schlecht integriert. Und dann ist es so, ja, aber die Generation, die in so USA und Europa gekommen ist und so, die mussten ja auch die ganze Zeit arbeiten und hatten nicht so richtig Zeit, Sprache zu lernen oder sogenannte Kultur sich anzupassen. Weiß nicht, fand ich irgendwie ganz gut. Da nickt sie. Dann gehen wir direkt über zum nächsten Film, Banshees of Inisherin. Ich wollte gerade schon wieder sagen Inisherin, aber es ist ja Inisherin. Ja, ich würde eine kurze Inhaltsangabe mal machen und möchte direkt an dieser Stelle sagen, dass ich nur die Vornamen verwenden werde, weil ich werde nicht mal, I'm gonna try my luck mit diesen Gälischen. Ist es Gälisch? Ihr sagt doch mal, dein Freund, der weiß das doch.
Also in Irland spreche ich, also diese OG-Sprache in Irland ist auf jeden Fall Gälisch.
Ja, genau.
Aber die sprechen da, glaube ich, nicht wirklich Gälisch. Die haben einfach nur einen harten irischen Akzent, nee, glaube ich, oder?
Nee, aber die Namen sind, glaube ich, Gälisch.
Ja.
So mit den ganzen Akzent, Elys und so. Naja, auf jeden Fall geht es um Patrick, der von Colin Farrell gespielt wird, und seinen besten Freund Colm, oder ehemals besten Freund. Patrick ist eine gute Seele, aber recht einfach gestrickt, sage ich jetzt mal. Mhm. Der Film spielt auf einer fiktiven kleinen Insel vor der irischen Westküste namens Inisherin? Ja, nicht Inisherin. Inisherin. Und soll im Jahr 1923 dem irischen Bürgerkrieg, glaube ich, spielen. Dazu sage ich gleich noch was. Und normalerweise treffen sich Patrick und eben sein bester Freund Colm, gespielt von Brendan Gleeson, jeden Tag so gegen 14 Uhr im Pub der Insel und reden über alles und nichts. Also über Eselscheiße, über irgendwie Tratsch auf der Insel, alles Mögliche. Aber eines Tages, eben am 1. April, ändert sich alles und der beste Freund von Patrick, Colm, sagt, ohne dafür irgendwie wirklich einen konkreten Anlass zu haben oder Grund zu nennen, dass er nicht mehr mit ihm befreundet sein möchte und einfach gar nicht mehr mit ihm sprechen möchte. Er will jetzt was Sinnvolles mit seinem Leben anfangen und sieht das so komponieren und musizieren und möchte nicht mehr mit Patrick rumhängen, der ihm nur ein Ohr abkauen würde und sein Leben nicht wirklich bereichern würde. Und für Patrick bricht deswegen irgendwie mehr oder weniger eine Welt zusammen oder alles Gewohnte bricht weg. Und genau, dann geht's weiter in diesem Film. Und ich meine, dass er nominiert ist für beste männliche Hauptrolle. Die soll Colin Farrell bekommen. Was ich mega interessant fand.
Na, jetzt hast du ja das Wichtigste vergessen, Lotti.
Die Todesfeen.
Naja, nee, dass der sich dauernd Finger abhackt.
Nee, ich finde, das ist nämlich überhaupt keine wichtige Sache.
Doch, nee, genau, darum geht's doch in dem Film.
Ich finde, nein, Alter, ich finde es so toxisch. Nee, habe ich auch nicht.
Und ja, natürlich.
Und ich check auch
darum
so,
geht's doch.
Ich check auch den Hype um den Film nicht. Und ich hatte auch so, ich wusste, während ich in diesem Film saß, so, da, ich werde mir richtig, richtig viel danach angucken müssen, so, oder nachlesen müssen. Und sowas finde ich richtig nervig, so, wenn ich da schon sitze und mir denke, so, okay, I got it.
Aber hast du? Weil ich habe das Gefühl, auch wenn man googelt, ich glaube, es gibt gar nicht unbedingt so eine krass tiefe Metaebene.
Nee, eben, aber irgendwie finde ich trotzdem, dass er so impliziert, hier, das.
Nein, können wir ja gleich.
Also so, ich impliziere so viele Metaphern, aber so richtig aufgedeckt werden sie nicht und man muss sie dann kennen. Zum Beispiel auch mit der Banshee, mit der Todesfee. Also quasi, das ist, glaube ich, auch aus so einer gälischen Mythologie oder so britischen, weiß gar nicht genau. Wahrscheinlich eher gälisch. Das ist halt, Banshee ist eine Todesfee auf Englisch. Und die erscheint, glaube ich, immer dann, wenn jemand stirbt oder bald sterben wird. Aber genau, wie Lilith schon gesagt hat, es ist nicht einfach nur Freundschaft kündigen, sage ich jetzt mal, sondern Colm geht richtig toxic und sagt zu Patrick, dass wenn er ihn irgendwie weiter anspricht oder ihn weiter belästigt, dass er sich dann immer einen Finger von der Hand abhackt. Und das wird ihn ja dann später daran hindern, zu musizieren, seine geliebte Geige zu spielen. Und es ist mad toxic und es hat mich so aufgeregt. Oh mein Gott.
Also ich wollte noch dazu sagen, dass das von dem Regisseur ist, der auch Brügge sehen und sterben und Three Billboards Outside, ja. Wie heißt denn, Outside, ihr wisst schon, gemacht hat. Und ich finde, das merkt man auch sehr. Ich fand Three Billboards, fand ich ziemlich gut. Brügge sehen und sterben hat mich auch schon nicht so gecatcht, ehrlich gesagt. Es ist halt eine sehr eigene Art von Film. Ich würde es schwarzen Humor nennen. Ich weiß nicht, ob es die richtige Bezeichnung ist. Ich verstehe schon, was du meinst. Also erstmal fand ich, hat der halt, das wundert mich auch sehr, ich finde, dass der super gute Bilder hatte, ja. Ist aber überhaupt nicht für die Bilder nominiert tatsächlich. Also er hat eine Nominierung für den besten Schnitt, aber gar nicht für irgendwie die Kamera, was mich gewundert hat, weil das fand ich richtig gut. Dem Fabi zum Beispiel hat der Film ziemlich gut gefallen. Mir hat der schon auch gut gefallen. Wegen folgenden Aspekten. Also erstmal, ich hatte tatsächlich mal so eine Situation, also natürlich nicht so eine, aber ich hatte mal die Situation, dass eine Freundin von heute auf morgen einfach nicht mehr mit mir befreundet sein wollte. Da waren wir irgendwie 14 und mir auch nie so wirklich erklärt hat, warum. Deswegen konnte ich sehr mitfühlen.
Ja.
Mit dem Patrick. Und ich weiß nicht, ich habe so ein bisschen, ich fand, das war halt so diese absolute Sinnlosigkeit, ja. Auch in den ganzen Nebengeschichten halt. Die waren ja alle so unglücklich. Ich weiß nicht, ob das vielleicht das Leben der Leute in der Zeit ein bisschen widerspiegelt. Weil ich meine, ganz ehrlich, wenn du auf so einer irischen Insel im Nirgendwo wohnst, wo halt irgendwie 20 Leute wohnen, natürlich ist es dann irgendwie ein sad life.
Ja, aber ich fand zum Beispiel auch, weil ich ja vorhin meinte, so, dass der 1923 spielt, weil du gerade meintest, so, vielleicht hat es in einer traurigen Zeit gespielt. Ich finde nicht, dass ersichtlich war, dass es das Jahr 1923 ist. Es wurde irgendwie die ganze Zeit von der Revolution gesprochen. Das hätte auch irgendwie in den 90ern sein können. Das hätte in den 70ern sein können. Das hätte irgendwie ständig sein können.
Naja, aber das war ja allein schon, die hatten ja von ihrer technologischen, weißt du,
naja, glaube ich, konnte, hätte man das schon. Nichts. So, nee. Hätte auch in der Nachkriegszeit sein können. Alles bis sie heavy, so. Och, und ich weiß nicht, da hatte ich das Gefühl.
Aber ist vielleicht auch nicht so wichtig, oder? Waren vielleicht beides Scheißzeiten.
Could be, ja. Nee, ich weiß nicht. Aber das war für mich dann schon allein so ein Ding, wo ich dachte, okay, ja, das werde ich auf jeden Fall nachgucken müssen. Und sowas finde ich nervig. So, wenn ich das irgendwie, keine Ahnung, zu Hause gucke, dann kann ich das instantly nachgucken. Und dann hilft mir das dann auch direkt ein bisschen. Naja. Aber ich fand zum Beispiel auch, dass, weil du gerade diese Sinnlosigkeit angesprochen hast, ich habe mich halt auch im Kino gefragt, so, Alter, was gucke ich denn hier gerade? So, what is the point?
Ja, ich hatte schon das Gefühl, dass halt, also bei mir im Kino, den fanden schon auch viele lustig.
Ich fand so, ihn auch lustig anstellen.
Mein Humor ist es nicht, weil ich es irgendwie, also ich verstehe, was daran lustig war und ich fand es prinzipiell auch lustig, aber ich fand es auch irgendwie, es hat mir wehgetan.
Ja,
es hat mir
total.
Einfach alles nur leid getan.
Aber, weil du auch gerade meintest, dass du dich mit Patrick identifizieren konntest, konnte ich am Anfang auch. Und ich dachte mir so, Alter, was geht denn da? Das ist doch richtig, richtig fucking scheiße, was der da macht. Mhm. Und einfach sagt so, okay, ich möchte nicht mehr mit dir sprechen. Du langweilst mich. Auch so Sätze, du langweilst mich.
Ja.
So, sounds like a you problem.
Aber man muss ja auch sagen,
und, aber
ja, ist es doch auch. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Punkt von dem Film, weil natürlich hat dieser Colm halt einfach der wird halt alt, merkt jetzt, scheiße, er geht irgendwie auf die 70 zu, hat in seinem Leben nichts erreicht, wohnt auf dieser irischen Insel und geht irgendwie jeden Tag nur in Pub und besäuft sich. Und jetzt merkt er halt so, scheiße, ich muss noch irgendwas aus meinem Leben machen. Und das projiziert er natürlich voll auf diesen Patrick, der scheinbar, ich habe das Gefühl, der ist der Einzige in dem Film, der eigentlich, bevor das passiert, so recht zufrieden ist. Ja. Obwohl er eben auf dieser langweiligen irischen Insel lebt. Und das projiziert er halt dann irgendwie voll auf den, wie es ja immer eigentlich so ist, wenn man irgendwie Leuten Gemeines zuführt.
Ja, aber ich finde zum Beispiel auch, dass also Patrick genauso wenig ein Sympathieträger ist. Weil irgendwann denke ich mir so, yo, lass den doch einfach mal in Ruhe. Also, auch ohne dieses Abhacken von den Fingern, da war ich dann auch irgendwann so, oder nicht irgendwann, da war ich von Anfang an so, das ist dein Problem. So, du hackst dir die Finger ab, nicht er. Dass es so pointless war, wie er ihm die ganze Zeit hinterhergerannt ist oder halt irgendwie versucht hat, so um seine Inbrunst zu buhlen. so, oh, ich fand ihn so
aber
nervig.
Aber das konnte ich verstehen, weil ich auch
so mega genervt. Dass, und da habe ich dann auch verstanden, warum Colin Farrell jetzt wahrscheinlich für beste Hauptrolle nominiert ist, weil er natürlich diesen Typ so gut spielt, weil er wirklich 1:1 den gleichen Gesichtsausdruck den gesamten Film durch hat und einfach die ganze Zeit so confused durchs Leben läuft. Aber ich fand ihn so anstrengend.
Ja, und also ja eigentlich doch, bin ich schon, aber ich verstehe schon, warum er dem hinterhergerannt ist, weil er hat ja auch, ich meine, ja, er hat zwar eine Begründung bekommen, aber das ist ja, hä, du fandst mich doch die letzten Jahre auch nicht langweilig, so warum bin ich jetzt auf einmal langweilig? Ja. So, ich, weißt du, und der Film spielt ja auch nicht über einen langen Zeitraum, das ist ja, keine Ahnung, vielleicht einen Monat oder so?
Ja, höchstens, glaube ich.
Höchstens, eben. Und so schnell schließt man nicht mit so einer langen Freundschaft ab, glaube ich.
Ja, aber ich habe mich auch die ganze Zeit gefragt, ist es überhaupt eine Freundschaft gewesen? So, boah. Und irgendwie dachte ich mir dann auch so, aber gut, okay, das sind dann vielleicht auch unterschiedliche Herangehensweisen. Mhm. Weil irgendwann habe ich mich gefragt, wann kommt denn eigentlich mal seine impulshafte Wut, mit der er sich dann entscheidet, so, okay, ich gehe mit meiner Schwester weg. Fick dich. Geh weg.
Ja, das habe ich mich halt auch gefragt, warum so, das ist so sad irgendwie gewesen, dass der dann nicht, also naja, aber ich habe...
Und außerdem war es für mich am Ende auch eher so, ja, das ist ja richtig, das ist ja wirklich richtig toxic male friendships. Dann brennt das, Spoiler, brennt das Haus und danach stehen die beiden am Strand und sind so, ja, war gut, ne? Ja, kannst gerne wieder auf meinen Hund aufpassen. So.
Aber, ja, weil damit hat er ihm dann bewiesen, dass er gar nicht so langweilig ist,
wie er gut, dass du sagst.
Brauchten halt das Drama.
Nee, die weil, oh mein Drama Gott, Queens. Er sagt dann doch auch nochmal, Colm sitzt dann im Pub, musiziert und Patrick betrinkt sich. Und in seinem betrunkenen Zustand geht er dann auf Colm zu und haut ihm irgendwie mal um die Ohren, was er eigentlich von ihm denkt und von seiner Aktion. Und dann... kommt, glaube ich, Patricks Schwester, unterbindet es, über die müssen wir auch gleich nochmal kurz sprechen. Und dann geht Patrick weg, die Schwester spricht nochmal kurz mit Colm und er sagt dann zu ihr sowas wie, ja, also jetzt fand ich ihn ja schon fast wieder interessant, wo er hier mir mal ordentlich gesagt hat, was Phase ist. Jetzt bereue ich ja meine Entscheidung fast schon. Was mich so aufgeregt hat, dass er irgendwie so zynisch irgendwie war, ja, also jetzt möchte ich wieder mit ihm befreundet sein. Jetzt gefällt er mir wieder gut. Das fand ich gut, was
aber er ist es hat. Nicht in Dings auf unsere Gesellschaft, weil gerade mit dem Trinken, so, wenn du nicht trinkst, dann bist du irgendwie ganz schnell die Langweilerin. Also das finde ich, da kann man auch am ehesten irgendwie was reinlesen als auf unsere heutige Gesellschaft. Aber ganz ehrlich, ich glaube auch, man kann den, also ich weiß gar nicht, ob man in dem Film so krass wie reininterpretieren sollte. Oder ob der halt einfach dieser Film ist und entweder man mag halt dieses schon unangenehme Gefühl, was man beim Gucken guckt. Es ist halt einfach irgendwie die Art dieses Filmemachers, habe ich das Gefühl. Oder man mag es halt nicht. Ich weiß gar nicht, ob man da so viel... Ich glaube, man muss da gar nicht so viel reininterpretieren.
Ja, ich glaube auch so, um mal noch einen Strich drunter zu setzen, ich habe den Film halt auch auf Deutsch geguckt. Und ich glaube, da also ne, ist irgendwie immer blöd zu sagen, aber ich glaube, da geht echt viel... Besonders so beim Englischen verloren oder beim Irischen oder Irischen Englisch, blablablups. Ja, aber vielleicht noch ganz kurz, bevor wir das abschließen, die Schwester.
Auch eine weirde Beziehung, die da führen.
Also um vielleicht nochmal kurz was Abschließendes zu sagen, die Schwester, die wird von Carrie Condon gespielt und die ist auch nominiert als beste Nebendarstellerin. Und ich finde diese, ich weiß nicht, ob sie als Schauspielerin nicht, aber die Rolle von ihr, diese Schwester, die als einzige auch irgendwie was unternommen hat gegen dieses Unglück auf der Insel oder gegen dieses Gefühl von unglücklich sein auf der Insel, nämlich weggehen, die, finde ich, hat dieses Dorf getragen. So. Und als sie dann weggegangen ist, finde ich, hat man richtig so gedacht, oh mein Gott, was soll denn jetzt bitte aus Patrick werden? So, ja. Und dass der so richtig dann... Wie sagt man, so fast schon zerfallen ist irgendwie, verkommen, so, weil während sie noch da war, das ist dann vielleicht auch eine ganz interessante Sache, das habe ich nämlich gelesen, dass diese, also es gab ja auch eigentlich gar keine Zuneigung in diesem Film und dass diese Zuneigung quasi von den Tieren kompensiert wurde, weil Patrick viele Nutztiere hat, Esel, Kuh, Pferd und die Schwester, die das Haus mit ihm bewohnt, die ist immer strikt dagegen, dass die Tiere mit ins Haus kommen. Und als sie dann weg ist, sind die Tiere eigentlich durchgehend im Haus und sind dann, also fressen auch vom gleichen Tisch, von dem Patrick da isst. Und ich finde, daran hat man irgendwie gemerkt, dass die richtig, das Fundament dieser Insel war.
Das stimmt. So, zieh mir einen Strich drunter, wenn ihr gute Laune, euch einen Film für gute Laune anschauen wollt, guckt den nicht. Wenn ihr irgendwie es mögt, so ein bisschen gequält zu werden, guckt den euch an.
Ja, wobei, aber schöne Bilder. Ja, aber apropos gute Laune, weil Jules, der war ja letzte Woche war Berlinale, und da gibt's auch noch viele Filme, über die wir später dann mal sprechen. Was wollte ich da jetzt sagen? Ach so, genau. Und der hat nämlich mir erzählt, dass unsere Filmfreundinnen haben den alle gemeinsam geguckt und die haben Tränen gelacht im Kino. Die fanden den alle super. Und ich war auch so, wieso?
Ich sage immer so, also ich glaube, ich bin dafür zu empathisch, glaube ich. Nicht, dass ich jetzt krass einfühlsam oder irgendwie so ne, wäre, aber ich fand, das hat mir so richtig, mir hat es so richtig körperlich wehgetan, dass der so gemein zu dem ist. Ich fand es überhaupt nicht witzig. Der Fabian hat auch dort gelacht und ich war so, das ist so gemein. Naja, gut. Aber ich war auch nicht in so einer guten Verfassung, als ich den Film geguckt habe. Aber das leitet uns gleich zum nächsten Film über. Das ist nämlich auf jeden Fall kein Gute-Laune-Film.
Ja.
Den können wir eigentlich auch schnell abhalten. Ich habe das Gefühl, wir sollten kurz drüber reden. Ich habe nämlich auch was dazu zu sagen. Du hast den geguckt, ne? Und zwar nämlich Im Westen nichts Neues, der deutsche Spitzenreiter. Hast geguckt?
Ja.
Hast geguckt, gell? Ja. Also, ich hab das Folgendes zu sagen. Echt? Mhm. Ja. Der wird ja krass gehypt gerade und ich sehe das, also ich verstehe warum und ich sehe auch, dass irgendwie die Argumentation, dass gerade jetzt in der jetzigen Zeit mit dem Angriffskrieg auf die Ukraine das irgendwie wichtig ist, in Filmen quasi zu, also es geht ja darum, dass gezeigt, der wird ja so als Antikriegsfilm gelabelt. Mhm. Und das finde ich halt irgendwie schwierig, weil einerseits sehe ich es irgendwie schon, warum, und dass es auch bestimmt wichtig ist. Gleichzeitig denke ich mir, ich weiß nicht, ob ein Kriegsfilm als Antikriegsfilm gelten kann, weil natürlich ist ein Film gleichzeitig auch immer ein Unterhaltungsmittel und irgendwie Einnahmen gehen damit einher und ich weiß nicht, was alles. Und er hat ja auch, der arbeitet ja auch super grafisch. Also ich habe ihn angefangen. Und ich habe ihn abgebrochen nach der Filmstunde, weil ich habe es einmal nicht geschafft. Und es ist ja irgendwie dumm zu sagen. Also mein erster Gedanke war halt so, warum muss man das nochmal verfilmen? Wir wissen doch alle, dass Krieg scheiße ist. Offensichtlich nicht. Aber gleichzeitig ist es halt so, ich weiß nicht. Das hat so was Sadistisches irgendwie. Und irgendwie auch sich das dann so reinziehen. Ich habe mir von Fabi ein bisschen erzählen lassen, wie eklig grafisch das noch wird. Und ich denke mir halt so, warum brauchst du noch so einen Film? Dann gleichzeitig, klar, wir haben irgendwie in der Schule und Co. so Filme auch schon, oder in meiner Jugend habe ich diese Filme alle schon geguckt, habe ich das Gefühl so, und denke mir halt jetzt so, ich brauche nicht noch einen Film, der mir irgendwie zeigt, wie scheiße Krieg ist. Aber gleichzeitig gibt es natürlich immer weitere Generationen, die dann mit Filmen, die halt irgendwie vor 20 Jahren gedreht wurden, allein grafisch, optisch nichts mehr anfangen können. Dementsprechend sehe ich schon, warum es schon Sinn macht, das immer wieder irgendwie aufzurollen. Aber weißt du so ein bisschen, was ich meine?
Ja, aber also demnach, also so, dann weiß ich gar nicht, ob so ein Film, ich meine, es ist natürlich ein Spielfilm, aber es ist natürlich auch nicht ganz weit dahergeholt, besonders so, wenn man sich die Westfront anguckt, die ja überhaupt nicht bewegt hat eigentlich. Dann weiß ich nicht, ob Filme überhaupt diesen Anspruch haben können, weil dafür kann man, also so, dafür gibt es ja Dokus. Halt irgendwie zu sagen, so hier, so war es übrigens. Ich fand eigentlich, dass die erste Viertelstunde mit dieser Instant-Abfall von so Euphorie zu Scheiße, was passiert hier, fand ich eigentlich richtig gut und fand ich auch ziemlich so irgendwie mitnehmend. So, weil und ich glaube, das hat aber auch ganz viel damit zu tun, dass Russland die Ukraine angegriffen hat und Krieg in Europa gerade so nah ist, dass der deswegen nochmal komplett anders hittet. Ich fand es irgendwie krass, weil Er hat mich extrem an 1917 erinnert. Falls ihr den nicht geguckt habt, Leute, und dazu Lilith und meinen Take gerne hören möchtet, spult einfach mal 2 Jahre zurück. Da haben wir auch.
Ich habe den auch nicht gesehen.
Doch, wir haben da über den geredet, 1917. Diesen, der Ach so. Quasi wie ein One-Take gedreht ist.
Stimmt, ich habe mit Dunkirk verwechselt. Den wollte ich immer sehen, den habe ich aber nie.
Ja. Ich fand den auch gut und alles. Aber ich habe jetzt noch nicht so richtig verstanden, was den so besonders zu anderen Kriegsfilmen gemacht hat. Warum der jetzt so viele Oscar-Nominierungen hat.
Und da denke ich mir vielleicht halt, ich vermute, dass es halt dieses Grafische ist. Aber da denke ich mir halt wieder, ja, dass das halt auch gleichzeitig wieder so ein Schaulustding, weißt du?
Ja, aber
und
das
was
ist
ich
ja
mich auch frage, dieser Dreh mit dem, dass das besonders jetzt wichtig ist, der Film wurde ja, also wann haben die angefangen, den zu drehen? Also der wurde ja nicht unter der Prämisse, wir brauchen jetzt einen Antikriegsfilm gedreht, sondern die haben ja nicht erst letztes Jahr im Februar angefangen, den Film zu drehen.
Nee. Ja, theoretisch, also nicht theoretisch, es herrscht ja auch schon sehr viel länger Krieg in Europa und es herrscht ja auch in anderen Gebieten der Welt Krieg. Also vielleicht ist das auch so ein bisschen.
Ja, so aber dann denke ich mir auch so, warum müssen wir dann nochmal irgendwie den Ersten Weltkrieg aufrollen? Dann macht doch irgendwie was, bringt den Leuten tatsächlich mal näher, wo tatsächlich gerade Krieg herrscht. Weil das habe ich schon das Gefühl, ja, dann beschäftigen wir uns halt alles wieder damit, wie es irgendwie 1917, so wird ja auch, oder ich weiß es nicht, aber das ist ja auch eine andere Art von Krieg, die da geführt wurde wahrscheinlich, oder? Keine Ahnung.
Auf jeden Fall.
Kenne ich mich auch nicht genug für aus,
du,
aber.
Hast du denn den Originalen im Westen nichts Neues
geguckt? Oh, ich weiß es nicht mehr genau, ehrlich
nicht
gesagt.
Geguckt. Bjarne hat den aber geguckt. Und hat während, also oder hat danach zu mir gesagt, dass er auch einige Sachen gefunden hat, die ihn an den alten Film erinnert haben. Also vielleicht ist es auch, wurde dieser Film auch einfach allein aus dem Antrieb heraus ein Remake von Im Westen nichts Neues machen zu wollen gedreht.
Ja.
Weil, also oft habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, dass das dann, ach, die Oscars, die wollen ja dann auch immer. Weil dann auch immer politisch und mit dabei sein und so, dass sie sich das dann auch so ein bisschen so hindrehen und so.
Zurechtdrehen,
so
richtig, ja.
Also so rechtfertigen, so rum. Ja. So, Jalla, jetzt aber nochmal hier zum letzten Film, über den ich schon ganz lang sprechen möchte. Genau, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt. In der letzten oder vorletzten Folge habe ich zu Lilith gesagt, dass sie den bitte mal gucken soll, damit wir hier darüber reden können. Und vielleicht jetzt mal hier eine kleine Trigger-Warning vorher. Also es geht im Folgenden um Suizid und Depression. Und wenn es gerade nicht so euer Thema ist, dann spult ihr jetzt vielleicht vor oder macht einfach aus. Und ansonsten auch jetzt hier nochmal, wie eigentlich für die gesamte Folge, das müssen wir auf jeden Fall reinschreiben, dicke Spoilerwarnung. Genau. Also, der Film heißt Close und ist der zweite Film von Lucas Daunt. Der kommt aus, ist ein belgischer Regisseur, ich hoffe, ich habe den Namen jetzt nicht komplett falsch ausgesprochen, und ist sein zweiter Film über Identität. Sein erster Film war Girl und ging um eine Trans-Ballett-Tänzerin. Und in Close geht es um Leo und Remy. Die beiden Schauspieler, die kennt man noch nicht. Leo wurde im Zug vom Regisseur entdeckt. Sie sind auf jeden Fall zwei 13-jährige Jungen, die also wirklich das Ebenbild von allerbeste Freunde sind. Also die übernachten eigentlich jedes Wochenende beieinander, in den Ferien wahrscheinlich jeden Tag, verbringen jede freie Minute zusammen und all sowas. Und diese enge Freundschaft zerbricht eben, als die beiden auf die weiterführende Schule kommen und sogar in eine Klasse. Und wie sich beste Freunde eben verhalten, sitzen sie nebeneinander, dies, das. Und auf jeden Fall werden sie von ihren Klassenkameradinnen auf ihre enge Freundschaft angesprochen und gefragt, ob sie zusammen sind. Und Leo fragt dann völlig berechtigt so, wieso sie denn darauf kommen. Sie sind halt beste Freunde. Und ja, sie nehmen sich in den Arm, aber das machen ja die Mädchen mit ihren besten Freundinnen genauso. Und dieses Gespräch haut Leo ziemlich aus der Bahn und daraufhin distanziert er sich von Remy. Und diese Distanz sieht dann so aus, dass er wirklich ums Brechen mit den Jungs aus der Klasse befreundet sein will, jetzt auf einmal Eishockey spielt und eigentlich alles tut, um sich möglichst von Remy abzugrenzen. Also die übernachten nicht mehr beieinander, sie fahren auch nicht mehr zusammen zur Schule. All diese Kleinigkeiten. Und eines Tages kommt Remy eben nicht mehr zu einem Schulausflug. Und es ist klar, dass was sehr Schlimmes passiert sein muss. Es ist es auch. Remy hat sich das Leben genommen. Und genau, Leo gibt sich jetzt die Schuld an diesem Suizid und versucht jetzt irgendwie damit umzugehen. Und er ist nominiert beim Oscar für den besten fremdsprachigen Film. Das muss man vielleicht dazu nochmal sagen. Und also ich weiß nicht, wie es bei dir im Kino war, Lilith, aber bei uns.
So.
Ja, genau. Haben irgendwie alle sehr doll geweint.
Ja, ich habe auch nach dem Film, der Typ, der neben mir saß, hat sich erstmal die Augen trocken gewischt. Ich war mit Fabi im Kino. Fabi hat tatsächlich, also der hat das Gefühl, der hat überhaupt nicht mehr aufgehört zu weinen, ja. Selbst als der Film vorbei war. Ich habe auch gefühlt direkt am Anfang, ich wusste ja, also ich hatte vorher einen schönen Film dazu gehört und wusste schon, dass was passieren wird. Deswegen habe ich gefühlt eigentlich von Anfang an geweint. Mhm.
Es gibt eine
Sache.
Sag du es.
Das Problem, also mein Kinoerlebnis von diesem Film hätte noch viel intensiver sein können, wenn ich war sehr hungrig und es war eine Frau im Kino, die hat dauernd Popcorn gegessen und es stand auf dem Boden und sie hat sich jedes Mal so vorgebeugt. Und in meiner Peripherie habe ich dauernd diese Frau gesehen, wie sie sich nach vorne beugt und ihr in den Popcorn greift. Das hat mich ein bisschen abgelenkt, weil der Film ja super ruhig arbeitet. Mhm. Also ich fand den gut auf einer großen Leinwand, aber bei dem zum Beispiel weiß ich nicht, ob ich den, ich glaube, der wäre daheim zum Beispiel mit einem Beamer oder so besser gewesen, weil ich da wirklich die Ruhe gehabt hätte. Gleichzeitig war es schon auch irgendwie gut zu sehen, wie das ganze Publikum so gepackt hat.
Ja, weil ich fand auch, dass er sehr ruhig gearbeitet hat und was ich mega krass fand, war diese dieses spätsommerliche Gefühl oder dass es halt eigentlich so von der Ausstattung her irgendwie ein Sommerfilm ist. Also so, keine Ahnung, dieses Paradies, Leos Familie, die sind, glaube ich, ich weiß nicht genau, wie man das nennt, ob es Gärtner sind, aber die pflücken, also die säen jedes Jahr Blumen an und dann pflücken sie sie wieder und dann verkaufen sie sie wahrscheinlich. Aber Leo und Remy rennen da im Sommer gemeinsam durch die Blumenfelder. Die Sonne steht irgendwie immer recht tief. Alles ist so leicht orange. Man riecht den Sommer so quasi, die Grillen zirpen. Und dazu eben diese Thematik des Selbstmordes. Das fand ich mega gut, weil...
Aber ist dir auf... Ja, sorry.
Nee, sag du.
Nee, das war erst so zu Ende.
Ach so, naja. Weil ich oft das Gefühl habe, dass bei solchen Filmen, wenn es eben um Suizid geht oder Depression allgemein, dass sie dann auch oft eher so ausstattungstechnisch so unterwegs sind und lichttechnisch. Und das fand ich bei diesem Film anfangs gar nicht. So, dann hat sich das verändert, aber hinterher wurde es ja dann auch wieder, zum Ende des Films hin, wurde dann halt auch wieder Sommer, was natürlich auch eine Metaphorik hat. Ja, aber sag du.
Ja, das wollte ich sagen mit der Metaphorik, mit diesen Blumen nämlich. Mhm. Das war auch, hat sich total angepasst an die Lage. Also die haben erst die Blumen gesät, das war am Anfang, wo die beiden Boys irgendwie sich noch, wo alles noch gut war. Und dann sind sie in die Schule gekommen und mit eben dem Suizid dann und wo alles irgendwie immer, es hat sich ja auch angebahnt, haben sie dann diese Blumenfelder abgesät und so.
Ja.
Weißt du?
Ja.
Das war auch eine gute Metapher. Ich fand es krass, dass, weil ich gerade gesagt habe, es hat sich so angebahnt, hat es aber gleichzeitig auch gar nicht. Ich fand es voll gut, dass der nicht so dieses überdramatisierte und dann gibt es irgendwie den riesen Zusammenbruch und irgendwie hatte, sondern dass es eben so ruhig darauf zuging und auch, man hat ja auch nicht dann irgendwie, es wurde nicht gezeigt, wie Remy das gemacht hat oder oder irgendwie davon Bilder gezeigt oder erklärt, sondern das war dann einfach klar, ich weiß nicht mal, ob gesagt wurde, dass er sich...
Doch, die Mama hat
selbst wurde gesagt.
Nee, also es wurde
gesagt. Also, die Mutter meinte, er ist nicht mehr da oder sowas. Also es wurde auch nicht so explizit beschrieben. Und das fand ich voll gut. weil es halt nicht so dieses filmische Überdramatisieren hatte. Und gleichzeitig fand ich es auch, dass es so leise kam, weil mein erster Gedanke war so, das ist eigentlich, also, aber genau das ist, glaube ich, wichtig. Mein erster Gedanke war auch so ein bisschen so, aber warum hat er das jetzt gemacht? Das war doch gar nicht so schlimm. Hm. Weißt du, weil auch das Mobbing in der Schule, also das war schon Mobbing.
Ja.
Und, aber gleichzeitig war es so ein, es war jetzt nicht wie irgendwie in anderen Filmen, wo irgendwie das so krass übertrieben ist oder irgendwie so, weißt du, also die waren trotzdem auch in der Schule irgendwie eine Freundesgruppe und
ja.
es war halt mehr so ein Aufziehen oder ich weiß es nicht, ich will das jetzt nicht runterreden, aber dass es eben nicht so überdramatisch war und genau das, und auch Remy, dann wurde auch irgendwie gesagt, ja, der hatte doch immer so gute Laune und so, dass das halt niemand so richtig gemerkt hat, außer die Mutter. Es gab ja einen kleinen Hinweis, dass am Anfang vom Film, wo sie, glaube ich, noch gar nicht in der Schule waren, wo Remy irgendwie sich im Bad war und abgeschlossen hat. Da hat die Mutter ja schon gesagt, sie will nicht, dass er abschließt. Also da konnte man schon irgendwie erahnen, dass das scheinbar eine Vorgeschichte gibt, aber die wurde gar nicht so aufgebröselt und irgendwie, das ist halt alles so im Stillen passiert und das ist ja voll wichtig, weil genau so ist es ja auch oft. Und allein das ist sowieso bei, also die waren ja, wie alt waren die nochmal? 13.
Ja.
Das fand ich halt so richtig krass, weil, also ich glaube, gerade bei Kindern wird es halt schon, glaube ich, oft noch so, ja, das Kinder haben keine Depression, das kann ja gar nicht sein.
Ja, genau. Das fand ich nämlich auch richtig krass, weil ich habe heute eine Stunde Film gehört und da sagt Tom Westerholt, dass er von dem Moment, als Remy nicht mit auf diesen Schulausflug kommt, ganz genau weiß, was passiert ist. Und das habe ich zum Beispiel nicht so kommen sehen. Also ich habe es erst dann, als irgendwie
ich hätte es auch nicht kommen sehen, wenn ich es nicht gewusst hätte.
Genau,
quasi.
Und ich habe es auch nur dann, also ich finde, als dann dieses Telefonat war im Bus, als dann die LehrerInnen angerufen wurden und Leo so den Augenkontakt zu denen hatte und irgendwie, da finde ich, hat man als Zuschauerin gemerkt, aha, okay, da ist wohl was Schlimmes passiert. Und das fand ich auch so krass, weil also so diese Blicke von Leo, der hat auch jetzt nicht sonderlich viel Mimik gehabt, so wie Colin Farrell in Banshees of Inisherin, aber so super krasse, unschuldige Kinderaugen irgendwie, die einfach so richtig schock waren von dem, was passiert ist. Also so, es tat mir danach auch so mega, mega leid, weil ich fand seine Familie super. Also so, Bjarne meinte, nee, die waren irgendwie nicht so richtig da. Oder was?
Von wem jetzt? Von Leo oder von Remy?
Von Leo. Von Remy auch, aber von Leo auch. Ich weiß gar nicht mehr genau, ob es Bjarne war oder die Freundin, mit der wir waren. Aber irgendjemand meinte so, die Eltern von Leo haben sich nicht so gut um ihn gekümmert danach. Und das fand ich überhaupt nicht. So, ich fand, sie waren jetzt vielleicht nicht irgendwie 24/7 ihn umsorgen. Aber ich finde, sie haben sich schon sehr darum gekümmert, dass er irgendwie aufgefangen wurde und so. Und trotzdem hatte ich das Gefühl, bis zum Schluss des Films, als er dann mit der Mutter von Remy geredet hat, dass er so alleine war mit dieser Last irgendwie, dass er sich die Schuld gibt an Remys Tod. Weil das, finde ich, schwingt auch die ganze Zeit so ein bisschen mit in diesem
ja,
Film,
voll.
Dass Leo quasi, also Leo gibt sich die Schuld, Leo ist natürlich nicht schuld, so, aber er gibt sich halt die Schuld daran, weil er Remy so weggestoßen hat, dass Remy sich seinetwegen das Leben genommen hat.
Ja, ich fand das vielleicht, also ich hatte jetzt auch das Gefühl, dass die nicht für ihn da waren, aber ich fand, man hat schon so eine, also halt die Überforderung von allen Seiten irgendwie im Film gemerkt. Und das fand ich aber auch voll gut, weil es halt gezeigt hat, wie auch Remys Mutter, also im Optimalfall oder in einem klassischen Film, wie das irgendwie hätte, oder ich glaube, es wäre oft, wäre das so dargestellt worden, dass sie dann, als er ihr das sagt, Leo sagt dann irgendwann zu ihr, dass er schuld ist. Und dann reagiert sie eben nicht so, dass sie sagt, nein, du bist nicht schuld und nö. Weil, und ganz ehrlich, also ich finde diese Schuldfrage, natürlich ist, ich finde, der Film macht recht deutlich, dass das irgendwie halt keinen Sinn macht, die zu stellen.
Ja.
Aber gleichzeitig schwingt halt, also ich habe auch während dem Film, ich habe auch dann zwischenzeitlich gedacht, ja, Also ihr wart beste Freunde, warum hast du denn nicht mit ihm gesprochen? So, der wusste ja auch, dass Remy irgendwie ein sensibler Junge ist und das denen irgendwie, also das hat er ja schon mitbekommen. Also, weißt du, ich habe gleichzeitig schon verstanden, warum Leo sich die Schuld gibt, aber gleichzeitig ist es natürlich ist er nicht schuld. Mhm. Aber deswegen fand ich das so gut, dass eben die Mutter, also dass das so nicht so schwarz-weiß dargestellt wurde, sondern klar wurde, das ist für alle in dem Moment irgendwie super überfordernd und auch die Eltern, die Erwachsenen, die sich dann irgendwie eigentlich, von denen man erwartet, dass die sich irgendwie erwachsen verhalten, das dann nicht hinkriegen, irgendwie rational und im ersten Moment zu reagieren.
Ja, das fand ich nämlich auch. Aber vielleicht noch, weil ich gerade mit dem Blick auf die Uhr, vielleicht noch eine Sache, also ich wusste gar nichts von dem Film vorher, das war halt bei, das war so ein Movie-Go-Ding und da war so gut, das ist der Film der Woche. Ich habe hier für 12 Euro im Monat bezahlt. Natürlich gehe ich jede Woche jetzt ins Kino und gucke das. Und bin dann halt ohne jegliche Erwartungen rein. Und erinnere mich noch an diese Szene, wo sie halt das erste Mal in diese weiterführende Schule kommen. Und die Kamera ist halt auf Remy und Leo und zoomt so langsam raus und zeigt halt diesen Schulhof, wo super viele 13- bis 14-jährige Kinder stehen. Und die sind da halt alle auch irgendwie in T-Shirt und Hotpants und so. Und ich dachte mir so währenddessen, und es war ja wirklich alles noch ganz am Anfang des Films, bevor man wusste, wo es hingeht, dachte ich mir so, Alter, ich bin so froh, dass ich nicht mehr in der Pubertät bin, so weil diese 13-, 14-jährigen Körper einfach so pubertär aussahen.
Ach, ja. Ja, aber weil du eben das mit dem rauszoomst, der Filmtitel passt auch zu den Bildeinstellungen, weil er arbeitet auch viel mit Nahaufnahmen, würde ich sagen. Heißt ja Close. Auch, und die Kamera ist schon auch Close dabei.
Ja, und ich finde auch, dass der Titel irgendwie auch wieder so richtig doll passend war, weil ich finde, auch wenn man, ich habe mir auch nicht angeguckt, wer den Film gemacht hat, aber wenn man so im Englischen spricht und so ist so, yeah, we're close, ist es also so, natürlich ist man close mit manchen Menschen, aber gleichzeitig ist es auch irgendwie so ein unbedeutendes Wort irgendwie, was dann irgendwie ganz gut dazu passt, dass halt die Kinder in der Klasse nach dem Suizid eigentlich gar keine Ahnung von Remy hatten, so obwohl sie close jeden Tag mit ihm in einer Klasse waren, aber halt gar nichts von ihm wirklich wussten. Und ich finde auch dieses Plakat von Leo und Remy, wie sie sich umarmen und man sieht halt ja eigentlich nur Leos Gesicht, falls ihr das seht in der Straße, das ist das blonde Kind, und wieder einen so anguckt und es ist irgendwie so, das ist so der Blick des Films. Die ganze Zeit diese Augen.
Man kann also zusammenfassen, wichtiger Film, wichtig und richtig, schafft Awareness, ist gut, müsst ihr gucken.
Genau.
Ja.
Das war ein
Schaffe, der gewinnt.
Ich auch. Das wäre, glaube ich, echt ein gutes Zeichen.
Ja, dann jetzt mit einem leichteren Rausschmeißer rauszugehen, würde ich sagen, empfehlen wir beide noch auch einen nominierten Film, über den wir es aber nicht gesprochen haben. Da gibt es nämlich noch einige mehr.
Richtig.
Von meiner Seite würde ich der ist für hier bester Animationsfilm.
Ach, ich wusste, dass du den
weiß nicht. Ja, ich weiß nicht genau, ob die Kategorie so heißt, aber da Rot oder Red gibt's auf Disney. Den fand ich super.
Meiner ist ein bisschen more Mainstream. Und zwar empfehle ich, habe ich gestern Abend mit Mubi im Kino geguckt, Tar. Es ist auch wieder mäßig auch ein bisschen schwieriges Topic, aber es ist ein sehr, sehr guter Film. Cate Blanchett einfach nur wahnsinnig gut. Geht ins Kino.
Will ich mir auch noch anschauen. Ja. Ja. Gut, dann
schön
haben wir es für heute.
Richtig.
Schön war's. Ja. Richtig, mal wieder richtig mit Inhalt.
Richtig TFM war es heute wieder. Toll. Oh. Ja, Mann.
Na gut.
Dann bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.